NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Peter Lieck liest die 7. von 15 Folgen des Romans Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Leichtsinnige Spekulationen, das Verlangen nach Luxus und die Gier nach Geld sind im Roman auf fast jeder Seite gegenwärtig. Ja, das Geld ist der dämonische Gegenspieler der großen Liebesleidenschaft, die den Chevalier de Grieux erfüllt. Sobald das Geld knapp zu werden droht, sieht seine reizende Manon in der Treue eine überflüssige Tugend.
Es dauerte nicht lange, bis er kam. Seine Miene sah nicht nach freudiger Botschaft aus. Ich habe mit dem Herrn Polizeipräsidenten gesprochen, erzählte er, aber zu spät. Herr von GM ist gleich von hier aus zu ihm gegangen und hat ihn so gegen Sie eingenommen, dass er mir gerade neue Befehle zur Verschärfung Ihrer Haft schicken wollte. Als ich ihn jedoch über den Sachverhalt aufklärte, wurde er viel milder gestimmt. Er lachte etwas über die Gelüste des alten Herrn und sagte mir, man müsse sie noch 6 Monate hier lassen, um ihm Genüge zu tun. Umso mehr, sagte er, als der Aufenthalt hier ihnen nur von Nutzen sein könne. Er hat mir empfohlen, sie anständig zu behandeln. Und ich stehe ihnen dafür, dass sie sich nicht über mich zu beklagen haben werden. Dieser Bericht des guten Paters war lang genug, dass ich Zeit hatte, mich unterdessen klüglich zu bedenken. Ich sagte mir, dass ich mein Vorhaben nur gefährden würde, wenn ich jetzt zu heftig auf Freiheit dränge. Ich versicherte ihm daher im Gegenteil, da ich nun einmal hier bleiben müsse, sei es mir ein großer Trost, dass er gut von mir denke, wenigstens zum Teil. Ich bat ihn dann mit freimütiger Miene, mir einen Gefallen zu erweisen, der für niemand Bedeutung habe, aber viel zu meiner Beruhigung beitragen würde, nämlich einen meiner Freunde, einen frommen Theologen, der in Saint-Sulpice wohne, davon zu benachrichtigen, dass ich in Saint-Lazare sei und zu erlauben, dass er mich manchmal besuche. Diese Gunst wurde mir unbedenklich gewährt. Es war mein Freund Tiberge, um den es sich handelte. Nicht, dass ich die für meine Flucht notwendige Beihilfe von ihm erhoffte, aber ich wollte ihn als vermittelndes Werkzeug benutzen, ohne dass er selbst es gewahr wurde. Mein Plan war mit einem Wort dieser. Ich wollte an Lescaut schreiben und ihn und unsere gemeinsamen Bekannten mit meiner Befreiung betrauen. Die erste Schwierigkeit war, ihm meinen Brief in die Hände zu spielen. Dazu sollte mir Tiberge dienen. Da er ihn aber als Bruder meiner Geliebten kannte, fürchtete ich, er werde Bedenken tragen, diesen Auftrag zu übernehmen. Meine Absicht war daher, den Brief an Lescaut in einen anderen einzuschließen, den ich an einen verlässlichen Mann meiner Bekanntschaft richten wollte, mit der Bitte, den ersten sorglich weiter zu befördern. Und da ich Lescaut durchaus sprechen musste, um alles mit ihm zu vereinbaren, wollte ich ihn ersuchen, nach Saint-Lazare zu kommen und sich als meinen älteren Bruder auszugeben, der eigens nach Paris gekommen sei, um Einblick in meine Sache zu gewinnen. Mit ihm gedachte ich dann zu verabreden, wie wir die Flucht am sichersten bewerkstelligen könnten. Der Pater Superior benachrichtigte Tiberge von meinem Wunsch, ihn zu sehen. Der treue Freund hatte mich nicht so völlig aus den Augen verloren, dass er nichts von meinem Abenteuer erfahren hätte. Er wusste, dass ich in Saint-Lazare war. Und vielleicht sah er dieses Missgeschick gar nicht so ungern, weil er hoffte, es würde imstande sein, mich auf den Weg der Pflicht zurückzuführen. Er kam alsbald zu mir in mein Zimmer geeilt. Wir begrüßten uns aufs Herzlichste. Er wollte wissen, wie es um mich stünde. Ich öffnete ihm mein Herz ohne Rückhalt. Nur von meinem Fluchtplan sagte ich kein Wort. Vor deinen Augen wenigstens, lieber Freund, sagte ich zu ihm, will ich nicht scheinen, was ich nicht bin. Wenn du geglaubt hast, deinen Tugendsamen von allen Begierden geläuterten Freund hier zu finden, einen durch die Züchtigungen des Himmels bekehrten Wüstling, ein Herz mit einem Wort, das von der Liebe und von den Reizen seiner Manon nichts mehr wissen will, so hast du zu günstig von mir gedacht. Du siehst mich so wieder, wie du mich vor 4 Monaten verlassen hast. Noch immer verliebt und noch immer unglücklich durch diese unselige Leidenschaft, in der allein ich doch immer wieder mein Glück suche. Was ich ihm da sage, entgegnete er, mache mein Verhalten unentschuldbar. Man sehe viele Sünder, die sich an dem falschen Glück des Lasters dermaßen berauschten, dass sie es unverhohlen dem der Tugend vorzögen. Aber sie hingen doch wenigstens an Trugbildern des Glücks und seien Opfer des Scheins. Selber einzusehen jedoch, wie ich es täte, dass der Gegenstand meiner Neigung zu nichts gut sei, als mich schuldig und unglücklich zu machen, und mich dennoch immer wieder mit offenen Augen in Unglück und Verbrechen zu stürzen, das sei ein Widerspruch von Denken und Tun, der meinem Verstand keine Ehre mache. Tiberge, versetzte ich, es siegt sich leicht, wenn man auf keine Gegenwehr stößt. Lass nun auch mich zu Worte kommen. Kannst du behaupten, dass das, was du Glück der Tugend nennst, frei von Leiden, Widerwärtigkeiten und Sorgen sei? Wie willst du die Kerker, das Kreuz, die Martern und Foltern der Tyrannen nennen? Willst du wie die Mystiker sagen, was den Leib peinigt, sei ein Glück für die Seele? Du wirst es nicht wagen. Es ist ein unhaltbares Paradox. Das Glück also, das du so rühmst, ist mit tausend Qualen vermischt. Oder richtiger gesagt, es ist nur ein einziges Gewebe von Leiden, durch die hindurch man nach der Glückseligkeit strebt. Wenn nun die Einbildungskraft uns sogar diese Leiden als Lust empfinden lässt, weil wir hoffen, dass sie uns zu einem glücklichen Ziel führen werden, warum behandelst du dann ein ganz ähnliches Bestreben in meiner Lebensführung als widerspruchsvoll und unsinnig? Ich liebe Manon. Ich trachte durch tausend Schmerzen danach, glücklich und ruhig mit ihr zu leben. Der Weg, den ich gehe, ist leidvoll. Aber die Hoffnung, mein Ziel zu erreichen, gießt Wonne darüber aus. Und durch einen Augenblick mit ihr werde ich mich überreich entschädigt fühlen für alles, was ich durchmachen muss, um dahin zu gelangen. Die Waagschalen scheinen mir also gleich zu stehen, für deine Auffassung wie für meine. Oder, wenn es einen Unterschied gibt, so ist er noch zu meinem Vorteil. Denn das Glück, das ich erhoffe, ist nahe und das andere ist fern. Das heißt, für den Körper fühlbar. Das andere ist unbekannter Art und wird zur Gewissheit nur durch den Glauben. Tiberge schien entsetzt über diese Beweisführung. Er wich zwei Schritte zurück und erwiderte mit todernster Miene, was ich da sage, verletze nicht nur den gesunden Menschenverstand, sondern sei auch ein unseliger Sophismus des Unglaubens und der Gottlosigkeit. Denn, fügte er hinzu, dieser Vergleich zwischen dem Ziel deiner Leiden und dem, das von der Religion gesteckt ist, ist eine der lästerlichsten und ungeheuerlichsten Ideen. Ich gebe zu, dass er unrichtig ist, versetzte ich. Aber vergiss nicht, ich stütze ja meine Rechtfertigung auch nicht auf ihn. Ich wollte dir nur den Widerspruch erklären, den du darin siehst, dass ich in einer Liebe beharre, die mir Unglück bringt. Und wenn das wirklich ein Widerspruch ist, so glaube ich recht gut bewiesen zu haben, dass du ihm ebenso unterliegst wie ich. Nur in dieser Hinsicht habe ich die beiden Dinge gleichgestellt und halte das auch aufrecht. Willst du mir erwidern, das Ziel der Tugend sei unendlich höher als das der Liebe? Wer wollte das leugnen? Aber ist das hier die Frage? Handelt es sich nicht vielmehr darum, welche Kraft beide haben, uns im Leiden aufrecht zu halten? Urteilen wir nach dem Erfolg. Wie viel Deserteure von der Fahne der strengen Tugend gibt es und wie wenige von der Liebe? Und weiter, willst du mir erwidern, dass Guttun freilich sehr oft, aber doch nicht immer und unausbleiblich mit Leiden verknüpft ist? Und dass man eine Menge tugendhafter Menschen sieht, die ein glückliches, ruhiges Leben führen? Da kann ich dir ebenso entgegenhalten, dass es auch friedliche und glückliche Verhältnisse in der Liebe gibt. Und außerdem ein Unterschied, der auch wieder sehr zu meinen Gunsten spricht. Obwohl die Liebe oft trügt, verspricht sie doch wenigstens mir Befriedigung und Freuden, während die Religion eine trübselige, abtötende Lebensweise vorschreibt. Beunruhige dich nicht, fügte ich hinzu, als ich sah, dass er in seinem Eifer kaum noch an sich hielt. Ich will hier nur das eine beweisen, dass es keine schlechtere Methode gibt, einem Herzen die Liebe zu verleiden, als dass man ihre Wonnen herabsetzt und ihm verspricht, es werde in der Tugend mehr Glück finden. Wie wir nun einmal geschaffen sind, ist es sicher, dass unsere Glückseligkeit im Gefühl der Freude besteht. Ich bestreite, dass eine andere Auffassung möglich ist. Nun braucht aber das Herz nicht lange nachzudenken, um zu fühlen, dass die süßesten von allen Freuden die der Liebe sind. Es merkt sehr bald, dass man es täuscht, wenn man ihm anderwärts beglückendere verspricht. Und die Folge ist, dass es gegen die festesten Verheißungen misstrauisch wird. Ihr Prediger, die ihr mich zur Tugend zurückführen wollt, sagt mir, dass sie unumgänglich nötig sei, aber verhehlt mir nicht, dass sie streng und mühselig ist. Verkündet meinetwegen, dass die Wonnen der Liebe vergänglich sind, dass sie verboten sind, dass sie von ewiger Pein gefolgt sein werden und, was vielleicht noch größeren Eindruck auf mich machen wird, dass je süßer und bezaubernder sie sind, desto herrlicher der Himmel sein wird zur Entschädigung für ein so großes Opfer. Aber gesteht, dass sie, wie nun einmal unser Herz geartet ist, hier auf Erden unsere größte Glückseligkeit sind. Dieser Schluss meiner Rede beschwichtigte meinen Freund Tiberge wieder. Er gab mir zu, dass etwas Wahres an meinen Ideen sei. Sein einziger Einwand war die Frage, warum ich nun nicht wenigstens meine eigenen Einsichten befolge und meine Liebe der Hoffnung auf diese Belohnung opfere, von der ich eine so hohe Vorstellung hätte. Ach, lieber Freund, entgegnete ich, das ist nun wirklich mein Elend und meine Schwäche. Ja, meine Pflicht wäre es, so zu handeln, wie ich denke. Aber steht das in meiner Macht? Ach, ein Wunder müsste mir zu Hilfe kommen, dass ich Manons Zauber vergessen könnte. Gott verzeih mir, rief Tiberge. Ich glaube, du bist auch einer von unseren Jansenisten. Ich weiß nicht, was ich bin, gab ich zurück. Und ich sehe auch nicht allzu klar, was ich sein sollte, aber ich fühle nur zu sehr die Wahrheit dessen, was sie sagen. Dieses Gespräch diente wenigstens dazu, das Mitleid meines Freundes wieder zu wecken. Er begriff, dass meine Ausschreitungen mehr aus Schwäche als aus bösem Willen kamen. Und dies machte ihn in der Folge geneigter, mir seinen Beistand zu leisten, ohne den ich rettungslos im Elend untergegangen wäre. Trotzdem verriet ich ihm nicht das Geringste von meinem Plan, aus Saint-Lazare zu entfliehen. Ich bat ihn nur, den Brief zu besorgen. Ich hatte ihn schon vor seinem Kommen fertig gemacht und war nicht um Vorwände verlegen, die geeignet waren, ihn von der Notwendigkeit dieses Schreibens zu überzeugen. In seiner Treue bestellte er ihn gewissenhaft und Lescaut erhielt den für ihn bestimmten noch am selben Abend. Tags darauf besuchte er mich und wurde unter dem Namen meines Bruders unbehelligt eingelassen. Meine Freude war ungeheuer, als ich ihn in meinem Zimmer vor mir sah. Ich schloss sorgfältig die Tür. Verlieren wir keinen Augenblick, sagte ich zu ihm. Erzählen Sie mir zuerst von Manon und geben Sie mir dann einen guten Rat, wie ich hier meine Ketten zerbrechen kann. Er versicherte mir, er habe seine Schwester seit dem Tag vor meiner Verhaftung nicht gesehen. Ihr und mein Schicksal habe er erst durch mühsame Nachforschungen erfahren. Und als er dann 2 oder 3 Mal im Arbeitshaus vorstellig geworden sei, habe man ihm die Erlaubnis, sie zu sprechen, verweigert. Unglücklicher GM, rief ich, das sollst du mir teuer bezahlen. Was ihre Befreiung angeht, fuhr Lescaut fort, so ist die Sache nicht so leicht, wie Sie denken. Gestern haben wir, 2 Freunde und ich, den ganzen Abend damit verbracht, alle Außenseiten des Gebäudes zu untersuchen. Aber da ihr Fenster, wie Sie es uns ja auch beschrieben haben, auf einen ganz abgeschlossenen Hof geht, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es sehr schwierig wäre, sie da herauszuholen. Außerdem sind sie im 3. Stock und wir können weder Leitern noch Seile hier hereinschaffen. Von außen sehe ich also keine Möglichkeit. Man müsste im Hause selber irgendeine Gelegenheit ausfindig machen. Nein, erwiderte ich, ich habe alles geprüft. Besonders seit meine Haft dank der Freundlichkeit des Superiors nicht mehr so streng ist. Die Tür meines Zimmers wird jetzt nicht mehr abgeschlossen. Ich kann frei in den Gängen der Mönche umhergehen. Aber alle Treppen sind durch starke Türen versperrt, die Tag und Nacht sorgfältig geschlossen gehalten werden, sodass ich unmöglich auf eine bloße Gelegenheit warten kann. Warten Sie, begann ich wieder, nachdem ich eine kleine Weile über einen Einfall nachgedacht hatte, der mir vortrefflich schien. Könnten Sie mir eine Pistole verschaffen?
Mit Leichtigkeit, sagte Lescaut. Aber wollen Sie denn jemanden umbringen?
Ich versicherte ihm, an Umbringen dächte ich so wenig, dass die Waffe nicht einmal geladen zu sein brauche. Bringen Sie sie mir morgen, setzte ich hinzu, und halten Sie sich bestimmt abends um 11 Uhr mit 2 oder 3 Freunden gegenüber dem Eingangstor bereit. Ich hoffe, dass ich dort zu Ihnen stoßen kann.
Er drang vergebens in mich, ihm Näheres zu verraten. Ich erwiderte nur, ein Vorhaben, wie ich es plante, müsse unsinnig erscheinen, solange es nicht geglückt sei. Ich bat ihn darauf, seinen Besuch abzukürzen, damit er ihn am folgenden Tag umso leichter wiederholen könne. Er wurde andern Tags ebenso unbedenklich eingelassen wie beim ersten Mal. Seine Erscheinung war durchaus vertrauenerweckend. Niemand hätte ihn für etwas anderes als für einen Ehrenmann gehalten. Als ich mich im Besitz des Werkzeuges sah, das mir zur Freiheit verhelfen sollte, zweifelte ich kaum noch an dem Erfolg meines Planes. Er war abenteuerlich und kühn. Aber wessen wäre ich bei dem Drang, der mich beseelte, nicht fähig gewesen? Seit es mir erlaubt war, mein Zimmer zu verlassen und in den Gängen umherzugehen, hatte ich bemerkt, dass der Pförtner jeden Abend die Schlüssel aller Türen zum Superior brachte, worauf dann alsbald tiefe Stille im Haus herrschte, die anzeigte, dass jedermann sich schlafen gelegt hatte. Von meinem Zimmer aus konnte ich durch einen Verbindungsgang ungehindert in das des Paters gelangen. Mein Plan war nun, ihm die Schlüssel abzufordern und ihn, wenn er Schwierigkeiten machte, mit der Pistole zu bedrohen. Mit Hilfe der Schlüssel wollte ich dann auf die Straße hinaus. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick. Der Schließer kam zur gewohnten Stunde, etwas nach 9 Uhr. Ich ließ noch eine Stunde verstreichen, um sicher zu sein, dass alle Mönche und das Gesinde auch wirklich schliefen. Endlich machte ich mich mit meiner Waffe und einer brennenden Kerze auf den Weg. An der Tür des Paters klopfte ich leise, um ihn ohne Lärm aufzuwecken. Beim zweiten Klopfen hörte er mich und stand auf, sicherlich in der Meinung, es sei ein Mönch, der erkrankt sei und seiner Hilfe bedürfe. Immerhin war er so vorsichtig, erst durch die Tür zu fragen, wer da sei und was man von ihm wolle. Ich musste meinen Namen nennen, tat es jedoch in einem recht kläglichen Ton, als sei mir nicht wohl. »Ach, Sie sind es, mein lieber Sohn«, sagte er und öffnete die Tür. »Was führt Sie denn so spät noch her?« Ich trat ein, zog ihn nach der anderen Seite des Zimmers und erklärte ihm, es sei mir unmöglich, länger in Saint-Lazare zu bleiben. Die Nacht sei die beste Zeit, um unbemerkt aus dem Haus zu kommen. Und ich erwarte von seiner Freundschaft, dass er bereit sein würde, mir die Türen zu öffnen oder mir die Schlüssel zu leihen, damit ich es selber tun könne. Dieses Ansinnen überraschte ihn natürlich sehr. Er sah mich eine ganze Weile an, ohne etwas zu erwidern. Da ich keine Zeit zu verlieren hatte, nahm ich von Neuem das Wort, um ihm zu sagen, ich sei sehr gerührt von all seiner Güte, aber die Freiheit sei nun einmal das höchste Gut auf Erden, zumal für mich, dem man sie zu Unrecht geraubt hatte. Und daher sei ich entschlossen, sie noch diese Nacht und um jeden Preis wiederzugewinnen. Und aus Angst, es könnte ihm einfallen, nach Hilfe zu rufen, ließ ich ihn den triftigen Grund zum Schweigen sehen, den ich unter meinem Rock hielt. »Eine Pistole«, stieß er hervor. »Sie, mein Sohn, zum Dank für alle meine Nachsicht, wollen Sie mir das Leben nehmen?« »Gott verhüte es«, gab ich zurück, »Sie sind zu klug und vernünftig, um mich in diese Notwendigkeit zu versetzen. Aber ich will frei sein und ich bin so fest entschlossen, dass es, wenn mein Plan durch Ihre Schuld scheitert, unweigerlich um Sie geschehen ist.« »Aber, mein lieber Sohn«, erwiderte er bleich und erschrocken, »was habe ich Ihnen getan? Was für einen Grund haben Sie, meinen Tod zu wollen?« »Nein doch«, rief ich ungeduldig, »ich will Sie ja gar nicht töten. Wenn Sie am Leben bleiben wollen, öffnen Sie mir das Tor, und ich bin der Beste Ihrer Freunde.« Mein Blick fiel auf die Schlüssel, die auf dem Tisch lagen. Ich nahm sie an mich und bat ihn, mir so geräuschlos wie möglich zu folgen. Er war gezwungen, sich zu fügen. Bei jeder Tür, die er aufschloss, seufzte er immer wieder, »Ach, mein Sohn, ach, wer hätte das gedacht? Nur keinen Lärm, mein Vater«, wiederholte ich jedes Mal. Endlich kamen wir an eine Art Schranke, die vor dem großen Tor nach der Straße angebracht ist. Schon glaubte ich mich frei. Ich stand hinter dem Pater, in der einen Hand das Licht, in der anderen die Pistole. Während er bemüht war zu öffnen, hörte ein Knecht, der in einer anstoßenden Kammer schlief, das Geräusch der Riegel. Er steht auf und streckt den Kopf zu seiner Tür heraus. Der gute Pater meinte wohl, der Mann würde imstande sein, mich aufzuhalten, und befahl ihm höchst unbedachterweise, ihm beizuspringen. Es war ein mächtiger Kerl, der sich ohne Besinnen auf mich stürzte. Ich blieb ihm nichts schuldig und jagte ihm meinen Schuss mitten durch die Brust. Ihr Werk, Vater«, sagte ich einigermaßen grimmig zu meinem Führer. »Aber lassen Sie sich dadurch nicht aufhalten«, setzte ich hinzu und stieß ihn gegen das letzte Tor hin. Er wagte keinen Widerstand und öffnete. Ich kam glücklich hinaus und fand wenige Schritte entfernt Lescaut, der mich mit zwei Freunden erwartete, wie er es versprochen hatte. Wir machten, dass wir fortkamen. Lescaut fragte mich, ob er recht gehört habe, dass eine Pistole abgefeuert worden sei. »Das ist Ihre Schuld«, sagte ich. »Warum bringen Sie sie mir geladen?« Nichtsdestoweniger war ich ihm dankbar für diese Vorsicht, ohne die ich gewiss noch lange in Saint-Lazare geblieben wäre. Wir verbrachten die Nacht bei einem Speisewirt, wo ich mich ein wenig von der schlechten Kost erholte, die ich seit fast 3 Monaten genossen hatte. Aber Freude kam noch nicht in mir auf. Der Gedanke an Manon folterte mich zu sehr. »Sie muss befreit werden«, sagte ich zu meinen 3 Freunden. »Nur deshalb habe ich selber frei werden wollen. Ich bitte euch, helft mir mit allem, was ihr könnt. Was mich betrifft, so will ich mein Leben daran setzen.« Lescaut, dem es nicht an Klugheit und Besonnenheit fehlte, redete mir zu, meinen Eifer noch etwas zu zügeln. Meine Flucht aus Saint-Lazare und das Unglück, das mir noch am Tor passiert sei, werde unfehlbar Aufsehen erregen. Der Polizeipräsident werde nach mir fahnden und sein Arm reiche weit. Kurz, wolle ich mich nicht noch Schlimmerem aussetzen, als Saint-Lazare war, so müsse ich mich ein paar Tage verborgen halten, bis die erste Wut meiner Feinde verraucht sei. Sein Rat war weise, aber ich hätte es ebenfalls sein müssen, um ihn zu befolgen. So viel abwarten und bedenken vertrug sich nicht mit meinem Ungestüm. Alles, wozu ich mich verstehen konnte, war, dass ich ihm versprach, diesen ganzen Tag zu verschlafen. Er schloss mich in sein Zimmer ein, wo ich bis zum Abend verblieb. Ich verwandte die Zeit zum Teil darauf, Pläne zu schmieden. Ich war mir klar darüber, dass ihr Gefängnis sicherlich noch unzugänglicher war als das meine. Mit Gewalt war hier nichts zu machen. Es brauchte List. Aber die Göttin der Erfindung selbst hätte nicht gewusst, wo die Sache anzufassen sei. Kein Schimmer einer Möglichkeit zeigte sich mir, so dass ich schließlich alles weitere Grübeln verschob, bis ich einige Erkundigungen über die inneren Verhältnisse in dem Arbeitshaus eingezogen haben würde. Sobald die Nacht mir die Freiheit wiedergegeben hatte, bat ich Lescaut, mich zu begleiten. Wir knüpften ein Gespräch mit einem der Torwächter an, der uns ein verständiger Mann zu sein schien. Ich tat, als sei ich ein Fremder, der schon viel Rühmliches von dem Arbeitshaus und der hier geltenden Regel gehört habe. Ich befragte ihn über die kleinsten Einzelheiten. Und so, von einem zum anderen, kamen wir auch auf die Verwalter zu reden. Ich erkundigte mich nach Namen und Art dieser Herren. Was er mir darüber sagte, brachte mich auf einen Gedanken, der mir sehr glücklich schien und den ich ungesäumt zu verwirklichen beschloss. Ich fragte ihn, denn das war wesentlich für meinen Plan, ob die Herren auch Kinder hätten. »Das könne er mir nicht genau sagen«, entgegnete er. »Aber was Herrn von T., einen seiner Vorgesetzten, betreffe, so kenne er einen Sohn von ihm, einen jungen Mann in heiratsfähigem Alter, der schon mehrere Male mit seinem Vater in das Arbeitshaus gekommen sei.« Das genügte mir. Ich brach das Gespräch fast unvermittelt ab und teilte Lescaut auf dem Heimweg meinen Plan mit. »Ich nehme an«, sagte ich, »dass der junge Herr von T. als Sohn eines reichen guten Hauses den Freuden der Welt, wie die meisten jungen Leute seines Alters, nicht abgeneigt ist. Er ist sicherlich kein Weiberfeind und kein so lächerlicher Mucker, dass er jemandem einen Dienst in einer Liebesangelegenheit verweigern wird. Ich habe mir ausgedacht, ihn für Manons Befreiung zu interessieren. Wenn er ein anständiger Mensch ist und Gefühl hat, wird er uns seinen Beistand aus Edelmut gewähren. Ist er für solche Motive nicht zugänglich, so wird er doch wenigstens für ein schönes Mädchen etwas tun, wäre es auch nur in der Hoffnung, an ihrer Gunst teilzuhaben. Ich will, schloss ich, gleich morgen zu ihm hin. Ich fühle mich so beruhigt durch diesen Entschluss, dass es nur Gutes bedeuten kann.« Lescaut gab selber zu, dass etwas daran sei und wir auf diesem Wege allerhand erhoffen dürften. So verbrachte ich die Nacht weniger trostlos. Am Morgen kleidete ich mich so sorgfältig,
als es mir in meiner bedürftigen Lage möglich war, und ließ mich von einem Fiaker zu dem Hause des Herrn von T. fahren. Er war verwundert über den Besuch eines Unbekannten. Seine Gesichtszüge, seine Liebenswürdigkeit ließen mich sogleich das Beste hoffen. Ich erklärte mich ihm freimütig. Und um seine natürlichen Empfindungen anzufachen, sprach ich ihm von meiner Leidenschaft und den Vorzügen meiner Geliebten als von zwei Dingen, deren eines nur am anderen gemessen werden könne. Er sagte mir, er habe Manon zwar nie selbst gesehen, jedoch von ihr sprechen hören, wenigstens wenn es sich um dieselbe handle, die die Geliebte des alten G.M. gewesen sei. Ich zweifelte nicht, dass er die Rolle kannte, die ich bei diesem Abenteuer gespielt hatte. Und um ihn durch mein Vertrauen mehr und mehr zu gewinnen, erzählte ich ihm ausführlich alles, was sich mit mir und Manon begeben hatte. »Sie sehen, mein Herr«, schloss ich, »das Schicksal meines Lebens und meines Herzens liegt nun in Ihrer Hand. Eins ist mir nicht teurer als das andere. Ich verhehle Ihnen nichts, weil ich von Ihrem Edelmut weiß und die Gleichheit unseres Alters mich auch auf einige Gleichheit unserer Neigungen hoffen lässt.« Er schien für diesen Beweis von Offenheit und Freimut sehr empfänglich. Seine Antwort war die eines Mannes von Welt und Herz. Eine seltene Vereinigung, da die Welt so oft das Herz abtötet. Er sagte, er rechne sich meinen Besuch als besonderes Glück an. Er betrachte meine Freundschaft als eine seiner angenehmsten Errungenschaften und wolle sich bemühen, sie durch seinen Eifer zu verdienen. Er versprach nicht, mir Manon wiederzugeben. Sein Einfluss, sagte er, sei nur gering und nicht sehr verlässlich, aber er erbot sich, mir die Freude einer Zusammenkunft mit ihr zu verschaffen und alles zu tun, was in seiner Macht stünde, um sie in meine Arme zurückzuführen.
Peter Lieck las die 7. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Diese Aufnahme entstand 1994 im NDR Hannover. Die Folge finden Sie 7 Tage lang bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Nach dem rund 5-stündigen Ukraine-Gipfel im Weißen Haus hat sich Bundeskanzler Merz optimistisch geäußert. Ein Treffen zwischen Kreml-Chef Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj solle innerhalb der nächsten 2 Wochen stattfinden. Bundesaußenminister Wadephul betonte, bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine sei auch Deutschland in der Verantwortung. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Ein Friedensschluss brauche starke Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Dazu sind wir und die Amerikaner bereit, sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Japan. Für linken Parteichef Van Aken läuft die Debatte über Sicherheitsgarantien in die falsche Richtung. Sollten Soldaten aus NATO-Staaten in der Ukraine stationiert werden, als Schutzschild, würden sie russischen Soldaten gegenüberstehen. Die Gefahr, dass es zum großen Krieg kommt, wäre groß, so Van Aken im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er schlägt eine UN-Blauhelm-Mission vor, um einen Waffenstillstand in der Ukraine zu überwachen. Der ehemalige SPD-